Begrüße ich auch ganz herzlich wieder zu unserem gemeinsamen Abend zum Thema der Heilige Geist von Gott begeistert. Ich setze etwas fort von gestern, das ist noch einmal ein größerer Block, wo ich hoffe, dass ich hilfreich da zu euch reden kann. Wir sind gestern gewesen bei diesem letzten Gedanken da über den Geist der Sohnschaft. Römer 8, die Verse 14 bis 16 zunächst einmal. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir auch Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir damit ihm leiden, dass wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Es kommen hier mehrere Begriffe vor. Es geht vor allem um diesen Geist der Sohnschaft, Pneuma Hyotesia, Geist der Adoption. Mehrere Begriffe tauchen auf für Vater und Kind. Abba ist eine sehr persönliche, vertraute Anrede. Pater taucht auf als Begriff im Griechischen. Das redet dann über Fürsorge und Erziehung. Adoption ist dann Hyotesia, die legale und rechtmäßige Position, in die ich hineinversetzt werde, weil Gott mich als Sohn, als Tochter in seine Familie hinein adoptiert hat. Im Vers 15 habe ich in meiner Übersetzung drin, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. Dieses Wort kindlich ist nicht so gut als Übersetzung, sondern es ist eben wirklich der Geist der Sohnschaft, diese rechtmäßige Position. Wir sind Kinder, Hyos, Sohn, Töchter, natürlich müssen wir durchgendern, heute ist schon klar. Wir haben auch als Kinder dann ein anderes Wort noch im Text, Technon, da geht es darum, dass wir versorgt und erzogen werden und wir werden auch als Erben eingesetzt. Und vor allem, sagt der Text, ist ganz wichtig, wir haben keinen knechtischen Geist. Knechtischer Geist würde bedeuten, ein Knecht, der konnte wieder verkauft werden, ein Knecht konnte misshandelt werden oder er konnte sogar getötet werden. Aber wir sind eben nicht einfach Knechte, das ist eine Rolle, die wir dann im Dienst haben. Von der Stellung her sind wir Söhne, sind wir Töchter und sind bei Gott gut angekommen und bei ihm auch gut aufgehoben. Darum auch, wir müssen uns nicht fürchten. Eins von ca. 360 Hinweisen in der Schrift zu dem Thema. Fürchtet euch nicht. Ihr seid Kinder, ihr bleibt Kinder. Und ich habe es gestern schon angezeigt, diese Adoption ist ein rechtsverbindlicher Vorgang, der wird nicht mehr rückgängig gemacht. So nebenbei möchte ich am Rande anmerken, es gibt im Brief an die Römer 4 sehr kraftvolle Akzente zum Thema Heilsgewissheit. Und das hängt eben auch mit Adoption zusammen. In Römer 5, Vers 1, Entschuldigung, die Referenz stimmt hier nicht ganz. Römer 5, Vers 1, wir sind gerecht geworden und wir haben Frieden mit Gott. Das ist in Dauerform gesagt, das ist so, das bleibt so, daran ändert sich auch nichts mehr. Kannst es auch so sagen, das Tor zur Hölle hat sich für immer geschlossen für dich. Die einzige Hölle, die du noch erleben kannst in diesem Leben, ist vielleicht mit massiven Schwierigkeiten und Nöten und Drangsalen. Das gibt's, aber die ewige Verdammnis, die kommt für dich nicht mehr in Frage. Seit Jesus selbst in die Gottverlassenheit gegangen ist, muss keiner von uns mehr dahin. Zweiter starker Hinweis ist in Römer 8, Vers 1, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Oder man könnte so sagen, wenn wir fallen, dann fallen wir in Christus, aber wir fallen nicht aus Christus heraus. Meine Lieblingsillustration ist die, dass ich mit meinem Sohn einmal im Flieger unterwegs gewesen bin Richtung Südamerika und eine Zeit lang war das ja alles ganz lustig, da gab es Filme, da gab es was zu essen, aber dann wurde es schon langsam langweilig. Aber dann über den Anden, da kam wieder Stimmung auf, sturmtief. Und der Flieger geht so schön langsam auf und ab und auf und ab und für Michi wird das richtig schön. Ich habe auch ein Problem, ich muss darauf achten, dass die Bewegung meines Magens synchron bleibt mit der Bewegung des Fliegers und dass sich da nicht etwas verschiebt. Und während ich mit mir beschäftigt bin, merke ich, Michi sitzt nicht mehr neben mir und ich beuge mich mit leicht grünem Gesicht so nach außen zum Gang hin, wo ist Michi? Ja, Michi, der hat jetzt eine Riesengaudi. Es geht auf und ab und auf und ab. Und dann verliert er den Rhythmus. Und während der Flieger unten ist und er gerade oben ist und der Flieger raufkommt, kommt der Michi runter und patscht und schlägt auf und schlägt durch den Boden und ich kann nur noch da draußen sehen, wie der arme Michi da im Titicacasee verschwindet. Blödsinn. Er ist im Flieger gefallen. Er war ungehorsam, ist nicht sitzen geblieben, alles Mögliche kannst du denken. Er ist im Flieger gefallen, nicht aus dem Flieger hinaus. Er hat nicht das Format, das zu durchschlagen, was da als Sicherheit da ist. Dann ist er wieder schon langsam zum Platz zu mir zurückgekommen und so sachlich wie kleine Jungs halt manchmal sind, hat ein bisschen Blut an der Nase gehabt und so, depperter Flieger. Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir fallen in Christus, aber wir fallen nicht aus Christus heraus. Und dann der Text, den wir schon hatten, diese Adoption. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir angenommen sind als Söhne. Und wie gesagt, so eine Adoption konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn sich der angenommene Sohn als Flop herausgestellt hat, kann er vielleicht enterbt werden, aber seine Stellung als Sohn, die hat er nicht verloren. Und dann natürlich, klassisch schöne Stelle, kann man ein ganzes Oratorium draus machen, Römer 8, 31 bis 39, es kann uns nichts scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und ich gebe noch eine kleine Illustration dazu aus der Exodus-Typologie, die spielt im Römerbrief ja eine Rolle. Ich werde das ganze Schaubild jetzt nicht erklären, aber der Römerbrief folgt in seinem ganzen Aufbau eigentlich dem Buch Exodus bis hin zur Landnahme. Da hast Ägypten und Tod, du hast im Römerbrief alle unter der Sünde, du hast im Exodus Auszug unter dem Blut des Lammes und in Römer dann die Rechtfertigung und das Opfer Christi und dann hast du den Weg durch das Schilfmeer hindurch. Dem entspricht Römer 6, die Taufe übrigens, das Schilfmeer schließt sich hinter den Israeliten, um sich nie wieder für sie zu öffnen. Dann werden sie am Sinai in den Bund genommen, die ersten zwei Jahre des Heils, die Kinderstube Gottes und dann entspricht dem, das in Römer 6, was da über Heiligung steht. Und dann kommt es zu einer interessanten Krise und das war im Alten Bund diese Krise bei Kadesh Barnea. Und da beginnt dieser elende Kreisgang, wo das Volk ihm sagt, nein, wir können das Land nicht erobern, da sind Riesen dort. Und Gott sagt, was habt ihr eigentlich gegen Riesen? Ich lasse euch ja nicht gegen Frösche und Kakerlaken antreten. Ein Riesen trifft jeder, da schmeißt keiner vorbei. Ich habe euch was Ordentliches hingeschrieben. Nein, das können wir nicht und wir können das nicht und wir schaffen das nicht. Dem entspricht dann sehr stark, was Römer 7 sagt, dass der Paulus das auch so erlebt, dass er mit fliegenden Fahnen von Niederlage zu Niederlage eilt, im Fleisch. Und da ist, wie gesagt, dieser Kreisgang. Aber, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, das Volk Israel wird nicht zurückgeschickt nach Ägypten. Sie sterben in der Wüste. Es ist kein schönes Leben gewesen. Murren, meckern, motschkern, die Leitung zum Wahnsinn treiben und so weiter. Aber sie sind in der Wüste gestorben, sie sind nicht nach Ägypten zurückgeschickt worden. Sie haben die Erfüllung im Land Kanaan nicht erlebt. Da war nichts von Eroberung und von Landnahme. Es war eine dürre, stachelige, staubige Wüstenexistenz, überhaupt nicht attraktiv. Aber eins steht fest, es geht kein Weg mehr zurück nach Ägypten. Und so kann es Leuten auch passieren, dass sie jahrelang im Fleisch herumeiern, und es geht nichts weiter. Aber wie gesagt, kein Weg zurück nach Ägypten. Ich habe Fleisch schon mehrfach erwähnt jetzt und angesprochen und da müssen wir ein kleines Wortstudium anstellen. Das ist jetzt so die nächste Überschrift da. Geist und Fleisch, was ist das eigentlich? Was ist da eigentlich los? Nun, Fleisch ist im Hebräischen Basar, das taucht 273 Mal im Alten Testament auf, wird 140 Mal von Tieren gesagt, also Basar, wenn ihr im Basar gewesen seid, dann wisst ihr, wo ihr gewesen seid, ihr wart am Fleischmarkt. Im Römerbrief taucht das griechische Wort für Fleisch Sarx 22 Mal auf und einmal ist die Rede von Sarkikos, dass wir fleischlich sind und unter die Sünde verkauft. Und jetzt ist dieser Begriff Fleisch einigermaßen tricky. Man muss nämlich herausfinden, wovon ist denn immer genau die Rede? Ist das zum Beispiel, erstens, es kann der Leib sein, der Körper. Wenn in Römer 2,28 davon die Rede ist, dass die Beschneidung äußerlich am Fleisch geschieht, dann ist es eine Beschneidung am Leib. Das böse Fleisch, was wir gleich sehen werden, das kann überhaupt nicht beschnitten werden. Also Fleisch, das kann den Leib bezeichnen. Das kann auch wie in Römer 1, Vers 3 die biologische Abkunft von Jesus bezeichnen. Oder auch, wenn es von Abraham die Rede ist, unserem Vorfahren nach dem Fleisch, des Leib gemeint. Es kann in Römer 3, Vers 20 die Menschheit bezeichnen, die Menschen insgesamt, alles Fleisch oder kein Fleisch, da steht auch eben, sagst die Menschheit und dann kommen die Punkte, die für uns wichtig sind. Fleisch, das kann die menschliche Natur bezeichnen. Zum Beispiel die menschliche Natur in ihrer Begrenztheit, Vergänglichkeit, Hinfälligkeit. Wenn Paulus in Römer 6, Vers 19 davon redet, ich rede zu euch nach fleischlicher Weise, dann heißt es nicht, dass er eine unangemessene Redeweise verwendet hat, sondern dass er eben sich an das Verständnis, an die ja, vielleicht Begriffsstutzigkeit anpasst. Ich erkläre es euch so, dass ihr es verstehen könnt. Und dann natürlich Jesaja 40, Vers 60 würde man das auch sehen können, dass das Fleisch ist wie Gras, Blume auf dem Feld, welk dahin. Das heißt, da ist die Rede vom Fleisch im Sinne von Vergänglichkeit, von Begrenztheit, von Hinfälligkeit, ist aber nicht negativ gemeint. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 17, da kommt der Geist zu Schwachen und auf schwierige Menschen, wenn der Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Das sind einfach die Menschen gemeint, die Menschen in ihrer Schwierigkeit, Schwäche und so weiter. Dann kann auch die menschliche Natur Christi gemeint sein, Römer 8, Vers 3, das gesagt wird, er kam in der Gestalt, homoioma, fast gleich des sündlichen Fleisches, aber eben ohne die Sünde. Das heißt, er hatte eine Erscheinungsform wie das menschliche Leben, aber wie gesagt, ohne Sünde. Und dann kommt die Deutung, die entscheidend ist für uns und unser weiteres Verständnis. Fleisch, das ist dann die gefallene Natur des Menschen. Jetzt kannst du verschiedenste Begriffe da verwenden, das alte Wesen, das alte Ich, alte Natur, alter Mensch, alter Adam. Und dann stoßen wir auf ein interessantes Paradox. Fleisch, wie die Bibel das in negativem Sinn versteht, ist eine geistige Einstellung der Rebellion, der Auflehnung. Das ist Widerstand und Opposition gegen Gott. Eine geistige Einstellung der Rebellion und des Widerstandes und der Opposition gegen Gott. So hast du es dann in Römer 5 und dann auch noch im Kapitel 8. Fleisch, das ist das, was Gott auf keinen Fall als Herrn dulden will. Fleisch ist das, was sich nie unter Gott beugt. Das Fleisch wird immer den Gehorsam verweigern. Dieses Fleisch lässt sich auch nicht heiligen oder verbessern und reformieren. Es ist und bleibt eine total hoffnungslose Angelegenheit. Das ist für unsere Bibelschüler immer so ein spannender Moment, wenn wir wirklich beim Römerbrief zu Römer 7 kommen. brauche ich immer ein paar extra Stapel Taschentücher, wenn ich ihnen klar mache, dass sie auch hier an der Bibelschule das Fleisch nicht verlieren werden. Es bleibt ihnen erhalten. Ja, wir haben gedacht jetzt, wenn wir ins Schloss kommen, ihr treibt uns das Fleisch aus. Ne, sage ich, falsch geraten. In gewisser Weise werdet ihr sogar schlimmer weggehen, als ihr gekommen seid. Denn ihr habt ja in diesen 6 Monaten auch 2-3 Mal gesündigt. Und jede Sünde, die mästet das Fleisch. Das Fleisch kann man nicht verändern. Man kann es nicht verbessern, man kann es nicht heiligen, es lässt sich nicht reformieren. Wenn das Fleisch heilig wird, dann höchstens scheinheilig. Es ist und bleibt eine komplett hoffnungslose Angelegenheit. Es geht sogar so weit, dass das Fleisch unsere Seele missbraucht, unsere Fähigkeiten, unsere Persönlichkeitsstruktur. Und das Fleisch missbraucht sogar den Leib. Also das Fleisch missbraucht den Leib, aber der Leib ist nicht das böse Fleisch. Ich sage gleich noch etwas dazu. Das Fleisch missbraucht zum Beispiel den Trieb, indem es ihn übertreibt. Triebe sind lebensnotwendig. Wir müssen essen, sonst würden wir glatt verhungern. Wir müssen was trinken, wir würden verdursten. Und hätten wir keinen Sexualtrieb, dann wären wir längst ausgestorben. Was das Fleisch macht, ist diese Geschichte, dass es den Trieb, der an sich notwendig und gut ist, übertreibt. Dann wird aus Essen wird fressen, aus Trinken wird saufen und aus gesunder Sexualität wird eben Sexsucht. Das Fleisch missbraucht den Trieb. Ich mache hier einen kleinen Einschub. Redet die Schrift nicht vom sündhaften Leib? Und da steht ein kleiner Text in Römer 6, die Verse 5 und 6. Wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sondern dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Was sagt Paulus hier? Nun zunächst einmal, wir sind mit ihm verbunden. Synphytos steht hier. Sein Leben wird unser Leben. Seine Ziele, Jesu Ziele, werden unsere Ziele. Sein Charakter wird unser Charakter. Es gibt überhaupt keinen Grund übrigens, als Christ einen miesen Charakter zu haben. Sorry. Denn Christus ist in mir und er ist in mir gegenwärtig und er ist gekommen mit all seinen guten Eigenschaften und Wesenszügen. Und weil er da ist, kann ich werden wie er und muss nicht bleiben, was ich bin. Und dann wird weiter gesagt im Griechischen, Palaios Emon Anthropos, unser alter Mensch, und das muss man jetzt genau hören, ist gemeint im Sinn von Menschheit, nicht individuell, nicht so sehr der individuelle alte Adam und so weiter. Der ist mitgekreuzigt worden, Synestarote. Und dann geht es weiter, Tosomates Hamartias, dass der Leib der Sünde aufhöre. Und das ist jetzt das Entscheidende. Der Leib der Sünde, das ist zu verstehen im Sinn einer Körperschaft, im Sinne einer Gesellschaft, im Sinne einer Gemeinschaft. Es ist nicht gemeint der sündhafte menschliche Leib, sondern es ist der Leib gemeint, dem wir in Adam angehören. Und der steht dann dem Leib Christi gegenüber. Got it? Also nicht mein Body ist das Problem, dass der Leib selber sündhaft wäre, sondern dass wir einer Gesellschaft angehört haben. Das war eine Gesellschaft der Sünde in Adam. Und dann sind wir aus Adam herausgeholt worden, in Christus hineinversetzt worden und in Christus gehören wir dann dem Leib Christi an, der Gemeinde. Kann man auch noch sehr schön sehen, auch in Römer 6, die Verse 12 bis 13, da steht Soma, da ist der Leib sterblich, aber eben nicht böse. Und auch in Römer 12, die ersten beiden Verse, wo es dann heißt, gebt euren Leib hin als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Der Leib wird für etwas Gutes benutzt. Also nicht der Leib selber ist böse, nicht der Leib ist das Problem. Nicht einmal Sexualität ist das Problem, wenn es in einer guten Ordnung gelebt wird. Und das ist, da ist nichts Schmutziges dran, da ist nichts Anrüchiges natürlich dran. Und ich bin ja öfters in deutschen Landen unterwegs und wenn ich da mal so ein bisschen spazieren gehe am Abend, dann merke ich um 7 Uhr, da, halb 8, da gehen dann in den Häusern in manchen Gegenden die Rollläden runter. Ne? Und manche denken sich, dass Gott dann nervös wird, ob dem, was da ist, gleich passiert womöglich und dass er im Himmel auf und ab geht und die Engel hinter eine Wolke schickt und sagt, jetzt fängt das wieder an. Ne? Nein, nein, Gott schuf Sexualität. Und es ist eine Erfindung, die von ihm kommt. Und sie ist deshalb so schön, weil es seine Schöpfung ist. Deshalb ist es so aufregend mit der Sexualität, weil Gott sich das hat einfallen lassen. Also weder am Leib noch an der Sexualität in der richtigen Ordnung gelebt, ist irgendwas Anrüchiges dabei. Und Gott wird eben nicht nervös, wenn Leute anfangen, sich wieder fröhlich in den Arm zu nehmen und er muss die Engel da nicht irgendwo verstecken. Nicht? Wie prickelnd das Küssen ist, kann ich nur eine einfache biologische Tatsache nennen, weil bei jedem Kuss wechseln 200 Millionen Bazillen den Besitzer. Nicht? Darum wisst ihr, warum das so kribbelt. Also nicht der Leib ist das Problem, das Fleisch ist das Problem. Und Paulus ist, was die Macht des Fleisches angeht, völlig illusionslos. Römer 7, Abvers 5 und die folgenden, da redet davon, dass wir dem Fleisch verfallen sind, dieser rebellischen, aufmüpfigen Art. Römer 7, 14, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Römer 7, 18, in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Ja, manche, die überlesen diesen kleinen Einschub, die sagen, in mir ist nichts Gutes. Nein, sagt Paulus, in mir, und er meint damit, in meinem Fleisch ist nichts Gutes. Römer 8, 23 hat dann, dass man gefangen ist im Gesetz der Sünde. Römer 8, 2, diese hat dann eine machtvolle Auflösung, Licht am Ende des Tunnels. Paulus sagt, Fleisch ist ein Problem. Da braucht man uns keine Illusionen machen. Es gehorcht Gott nicht, es beugt sich nicht unter Gott, es wird Gott nie ehren, es wird immer in Rebellion und Auflehnung sein. Aber wie gesagt, das Fleisch ist eine geistige Einstellung, nicht unbedingt eine leibliche Beschaffenheit. Und, was Paulus auch klar macht, wenn ich versuchen möchte, jetzt aus den Kräften und Möglichkeiten meiner Seele das Fleisch zu bekämpfen, dann bin ich zum Scheitern verurteilt. Es gibt da in Römer 7 und 8 eine interessante kleine Statistik, die lohnt sich, darüber nachzudenken. In Römer 7, die Verse 7 bis 25, taucht 48 Mal das Wort Ich auf. Ich, ich, ich. Ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht gebacken, ich will das Gute, aber ich schaff das Vollbringen des Guten nicht. Ich stimme sogar mit dem inneren Menschen, mit dem Gesetz Gottes überein. Paulus sagt, ich habe immer das Beste gewollt, nur ich scheitere. Gott taucht in Vers 22 und 25 auf, da zweimal Jesus Christus, einmal in Vers 25, kein einziges Mal der Heilige Geist. Und wenn man dann rübergeht ins Kapitel 8, da ist das wie eine Veränderung der Atmosphäre. Also wenn jemand die Tür aufmacht und es kommt frische Luft herein, auf einmal strömt etwas völlig Neues rein. Und in Römer 8, in Versen 1 bis 17, da taucht kein einziges Mal das Wort Ich auf. Dafür 33 Mal der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also, sagt Paulus, Leute, wenn ich versuchen wollte, gegen das Fleisch zu kämpfen, ich eile mit fliegenden Fahnen von einer Niederlage zur anderen. Ich habe hier wieder mein Schaubild drinnen, wo Paulus da in Römer 7, die Verse 7 bis 25, seinen aussichtslosen Kampf gegen das Fleisch beschreibt. Er sagt, im Fleisch bleibt mir nichts anderes übrig, als der Sünde zu dienen. Das ist wie so ein Sog der Schwerkraft, der einen ständig nach unten zieht. Da regiert bei mir dieses Gesetz der Sünde und Todes. Und er sagt es dann später auch in Römer 8, Vers 2, das Prinzip des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich freigemacht von der Sünde und des Todes. Aber wenn ich auf mich alleine gestellt bin, nicht, und der Heilige Geist ist hier ja präsent, aber so ein bisschen abgedimmt, mit meiner Seele, mit meinem Herzen, mit meinem inneren Menschen, mit meinem ganzen Denken, Fühlen und Wollen, kann ich das Fleisch nicht überwinden. Ich schaffe es einfach nicht. Das Gesetz ist an sich eine gute Sache. Paulus würde nie das Gesetz beschimpfen. Es ist ja von Gott gegeben. Es ist geistlich, es ist heilig, es ist gerecht, es ist völlig in Ordnung. Nur es ist keine Hilfe. Das Gesetz sagt mir, was richtig ist, aber es gibt mir keine Kraft zu tun, was richtig ist. Und so ist die Sache ganz schlicht. Die Kräfte der Seele, die reichen nicht aus. Wollen habe ich wohl, immer wieder, ich habe es immer wieder versucht, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich bin gefangen in diesem Gesetz der Sünde und des Todes, aber es bleibt ihm nicht dabei. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. In Römer 8, Vers 2 noch einmal, das Gesetz des Geistes, übrigens, das wäre eine eigene Sache, wenn ihr den Römerbrief lest, wenn es um Gesetz geht, müsst ihr immer unterscheiden, ist Gesetz im Sinne einer Regel gemeint oder ist Gesetz gemeint im Sinne eines wirkenden Prinzips. Ne? Regel kennt ihr, ne? Das gibt es ja bei euch auch in Sachsen, diese Scheiben an der Straße mit dem roten Rand. Nicht? Und da ist ein weißes Feld und da drin steht dann 50. Das heißt, wisst ihr alle, das ist die vorgeschlagene Mindestgeschwindigkeit pro Person. Ja, es steht nicht wirklich genau da. Das ist eine Regel. Sollst an der Stelle nicht schneller als 50 fahren, ist ja klar. Wenn du dann an der Stelle, wo 50 vorgeschrieben ist, und das ist so eine Kurve, wenn du damit 150 durchbretterst, beginnt ein anderes Gesetz zu wirken, ein anderes Prinzip wirkt auf einmal, nämlich das Prinzip der Fliehkraft und es trägt dich irgendwo raus und du landest irgendwo in der Pampa. Das ist ein Prinzip. Und so verwendet Paulus das Wort auch in Römer 8 und an anderen Stellen, dass er sagt, das Prinzip des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von diesem Prinzip der Sünde und des Todes. Das, was dich immer nach unten zieht, es hat dich tatsächlich freigemacht. Darum habe ich das so ein bisschen in Klammern gesetzt. Es gelingt nicht immer, so nüchtern bin ich, aber es gelingt immer öfter. Ich muss im Fleisch nicht der Sünde dienen. Das Gesetz, dieses Prinzip des Geistes, im Geist, da bin ich lebendig für den Willen Gottes. Und das hat mich jetzt freigemacht vom Prinzip der Sünde und des Todes. Ich habe noch einmal eine Illustration. Tommy hat ja gestern das Schloss schon wärmstens empfohlen. Kann ich ihm nur zustimmen. Ist eines, war schon öfters bei Freizeiten bei uns, aber eines Tages kommt er zu einer Freizeit und sagt, also Kurt, ich habe gehört, bei euch kann man fliegen lernen. Ich denke mir, wo hat der das her? Aber der Kunde ist König, Thomas will fliegen lernen, also lernen wir fliegen. Was mache ich? Ich gebe ihm 4, 5 Bücher, wo alles drinsteht übers Fliegen. In 2, 3 Tagen, Wiffzack, der er ist, hat er das durchgelesen und sagt, ich weiß jetzt alles übers Fliegen. Denke ich mir, ja, du weißt alles Mögliche übers Fliegen, fliegen kannst du noch immer nicht. Aber, sage ich, dann fangen wir an jetzt zu üben. Und es geht ja beim Fliegen darum, so die Schwerkraft zu überwinden, nicht? Und wir wippen da so ein bisschen, dann steigen wir von einer Stufe da runter und von drei und fünf, wir haben am Schluss unendlich viele Stufen. Am Ende springt er so von 11 Stufen da runter und strahlt über das ganze Gesicht. Ich fliege, sage, nee, du fliegst nicht, du fällst nur die ganze Zeit, macht einen großen Unterschied aus. Am Höhepunkt unserer Übungsserie gehen wir rauf ins Turmzimmer. Und das hat also so ein schönes Gefälle runter, 15 und 17 Meter. Ne? Er stellt sich rauf und breitet schon die Arme aus und setzt einen Fuß raus. Und ich, bevor er den zweiten Fuß raussetzt, dann packe ich ihm am Hosenbund und ziehe ihn wieder rein. Ich dachte, ich kann jetzt fliegen, sagen Blödsinn, du kannst nicht fliegen, du fällst nur die ganze Zeit. Und wenn du darunter fällst, schlägst du breit auf und bist nicht mehr ganz so hübsch wie vorher. Zerdrückt ein paar Tränchen, Traum vom Fliegen aus. Ich sage, komm, wir gehen fliegen. Ja, was? Ja, komm mit. Wir fahren nach Linz, Flughafen Hörsching. Da steht schon mein Missions-Learjet mit den Turbinen, die da angeworfen sind. Wir steigen ein. Ich lasse mir einen Piccolo-Sekt servieren gegen meine Flugangst. Thomas kriegt nur einen Orangensaft, er ist ja Gast und wir schenken keinen Alkohol an unsere Gäste aus. Jedenfalls die Tür geht zu, die Triebwerke heulen auf, der Flieger schiebt an und hebt ab. Und wir fliegen. Aber wir fliegen in der Kraft eines anderen. Nicht wir überwinden die Schwerkraft, das macht dieses Ding da. Da machen wir einen schönen Rundflug über Österreich. Nach 2 Stunden, ich weiß genau, was kommt, ich habe das x-mal erlebt, nach 2 Stunden wird Tommy so ein bisschen unruhig und sagt, Kurt, ich glaube, ich kann es jetzt. Und ich weiß, das Folgende geht natürlich nicht, da ist die Grenze von dem Bild, aber er steht auf, macht die Tür auf, setzt einen Fuß raus, setzt einen zweiten Fuß raus und was macht er? Er fällt. Auch nach 2 Stunden Fliegen im Flieger, in Christus, im Geist, setzt einen Fuß raus aus dieser Wirklichkeit und du fällst wieder. Ich bin natürlich ein guter, kennt ihr von James Bond, habt ihr alle mal gesehen, hol mir den Fallschirm da runter, schnall mir den geschwind um und dann tauche ich da runter, so wie man das im Film gesehen hat und ich schaffe es gerade noch, ihn da einzuholen und so 300 Meter über dem Erdboden setze ich mich unter ihn, er plumpst auf meine Schultern und ich ziehe die Leine und der Schirm geht auf und dann schweben wir zu Boden, wir fallen immer noch. Kann nicht fliegen. Er kann es nicht, ich kann es nicht. Ich kann die Schwerkraft, ich kann diesen Sog zur Sünde hin, den Sog, den das Fleisch darstellt, das kann ich nicht überwinden. Das kann ich nur in Christus. Und solange ich in Christus bin da und diese Sphäre da, diese Gegenwart, wir werden es noch genauer sehen, solange ich das nicht verlasse, geht alles gut. In dem Moment, wo ich sage, ich kann es alleine, merke ich sofort, die alten Kräfte sind immer noch wirksam, ist nichts besser geworden. Wie gesagt, das Fleisch hört nicht auf, das wird man nicht los. Das Fleisch wirst du erst los, wenn du stirbst. Das Sarx kommt dann in den Sarg. Sarx ein. Und es wird nicht mit auferstehen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich würde das Ganze jetzt natürlich noch weiter vertiefen und anwenden. Es ist eine Menge drin. Und dazu müssen wir ein paar Takte biblische Anthropologie uns anschauen. Also was gehört denn eigentlich so zum Menschen? Was sind so Kräfte, die da bei uns auch am Wirken sind? Da ist der Geist natürlich, da ist das Fleisch, dann ist da meine Seele und mein Herz und Geist und Fleisch ringen um meine Seele, streiten um meine Seele, streiten um mein Herz. Zu meiner Seele gehört dann auch meine Geschichte, da gehören meine Gaben dazu. Meine Geschichte, das kann ein Segen sein oder ein Verhängnis. Das Fleisch missbraucht Gaben und Geschichte und lehrt böse und zerstörerische Muster. Durch den Geist kommen enorme Zusagen in mein Leben hinein, wie sehr wir geliebt sind. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, die ganze Fülle der Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Und dann gibt es eine Menge Verheißungen und eine ganze Menge auch an Berufungen. Schauen wir es der Reihe nach an. Seele ist ein ganz spannendes Wort. Im Hebräischen heißt das Wort Nefesh, im Griechischen ist es Psyche. Psyche ist fast etwas blass, kann Ich und Persönlichkeit heißen. Das Hebräische selbst ist viel plastischer. Da heißt Seele so viel wie Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Und jetzt gehören zur Seele zunächst einmal neutrale Fähigkeiten und Begabungen. Durchaus einmal neutral. Die Fähigkeit zu denken, die Fähigkeit, Gefühle, Emotionen zu haben, die Fähigkeit, einen Willen zu haben, Talente, Begabungen, all das gehört dazu. Und das ist zunächst einmal neutral. Sprache gehört dazu, ist auch neutral. Du kannst grundsätzlich loben oder fluchen, du kannst die Wahrheit sagen oder lügen. Unsere Persönlichkeitsstruktur gehört dazu, was wir vererbt bekommen haben, beziehungsweise was wir erlernt haben. Schauen wir morgen noch einmal hin. Bestimmte Tugenden gehören zu meiner Seele, Charakter, auch das wieder, positiv oder negativ. Jemand kann faul sein oder fleißig. Dann natürlich viele Erfahrungen. Die Seele, das ist so der Speicher unserer Geschichte. Da geht es um das Gedächtnis meiner Seele und auch das kann wieder positiv oder negativ sein und alles Mögliche dazwischen. Kulturschaffen gehört dazu. Und da mache ich eine Anmerkung. Wir müssen grundsätzlich vorsichtig sein mit dieser Lehre von der totalen Verderbtheit des Menschen. Leute, das stimmt einfach nicht. Wäre der Mensch nur total verderbt, abgrundtief böse, schlecht, mörderisch. Leider, wir wären längst ausgestorben. Wir hätten uns längst alle umgebracht. Nein, nein, es gibt ganz neutral, auch in dieser Welt, gute Mütter, treusorgende Väter und anständige Geschäftsleute. Es ist jeder nicht einfach nur total böse. Dass wir unfähig sind, das eigene Gottesverhältnis zu beginnen, das ist eine andere Sache. Dass wir tot sind geistlich, ist wieder eine andere Sache. Aber vor allem, es gibt auch das Gute, das Menschen tun können. Also mit der totalen Verderbtheit wäre ich vorsichtig. Ich habe mal mit Amis einen Römerbrief gehabt und die wollten mir das einreden von dieser totalen Verdorbenheit des Menschen. Und da habe ich dann gefragt, ja, woran machst du das fest? Ja, Kinder zwischen 2 und 4, diese furchtbaren 2 Jahre, da diese Trotzphase, übrigens völlig verkorkster Begriff, da schreien sie und da sind sie dickköpfig und sage, Moment mal, sei vorsichtig. In dieser Phase lernt ein Kind seinen Willen zu entwickeln und es muss einen Willen haben, damit es das Leben bewältigen kann. Und manchmal sind die Fehler nicht beim Kind, sondern bei den Eltern. Aber wir machen jetzt keine lebenskundliche Kiste auf hier. Schwachstelle der Seele darf man auch nicht übersehen, aber die Schwachstelle der Seele, sie ist das bedürftige Organ. Nicht? Das ist Nefesh. Etwas, das voller Verlangen ist. Etwas, das immer zu hungert, das immerzu dürstet, das nicht genug kriegen kann. Seele, das ist die bedürftige Seite des Menschen, voller Verlangen. Und wie gesagt, die Schwachstelle ist da, dass man fragen muss, was kann denn Erfüllung sein? Und das sind niemals die Dinge dieser Welt, auch keine menschliche Beziehung, es ist immer nur Gott. Nur der, der die Seele schuf, ist auch genug für ihre Erfüllung. Kein Mensch darf für den anderen Gott spielen. Mit meiner Frau habe ich das einmal sehr interessant erlebt. Da bin ich beim Frühstück gesessen, ich war bei einem Vortrag gewesen bei Studenten und meine Frau fragt mich, und wie war es? Ja, ich sage, es war okay. Und worüber hast du denn gesprochen? Ja, habe ich zu Agnes gesagt, ich habe über den Sinn des Lebens geredet. Das war das Thema, der Sinn des Lebens. Und was hast du ihnen gesagt? Ja, vieles, aber ich habe ihnen auch gesagt, dass du, liebe Agnes, nicht der Sinn meines Daseins bist. Das müsst ihr mal probieren. Es wird ein ganz interessantes Frühstück. Der Frau sagen, du bist nicht der Sinn meines Daseins. Was meinst du damit? Ich dachte, ich wäre dein Ein und Alles. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt schon, du bist die Einzige und du kostest mich alles. Ich lege dann gerne so einen Schäuferl nach. Na, jetzt im Ernst, okay. Du könntest, das ist ein Grund, du könntest vor mir sterben. Und etwas, das mir genommen werden kann, durch den Tod zum Beispiel, das ist, kann nicht der Sinn meines Daseins sein. Gut, verstehe ich. Und das andere, ja, ich könnte an dir Seiten entdecken, die ich einfach nicht aushalte. Okay, wir haben ja eine verborgene Seite, die hält nur Gott aus. Gott kommt mit unserer ganzen Abgründigkeit zurecht. Mensch hält das oft gar nicht aus, was da im Grunde unserer Seele wirklich los ist. Auch die Schönheit übrigens. Und ich könnte Sachen an dir entdecken, mit denen kann ich nicht leben. Meine Frau ist eine sehr kluge Frau, rührt zweimal im Kaffee um, sagt sehr kurz, ich musste, glaube ich, jetzt etwas sagen. Ich ahne, was kommt. Du, Kurt, bist auch nicht der Sinn meines Daseins, sage ich, bingo. Spätestens an dem Morgen haben wir aufgehört, füreinander Gott zu spielen, als wäre ein Mensch die Erfüllung von allem. Kinder sind nicht der Sinn meines Lebens. Leute, Kinder sind Gäste, die fragen nach dem Weg. Kinder, die kommen meistens unangemeldet wie Gäste und irgendwann sind sie auch wieder weg. Und die Krise in einer Ehe ist oft, wenn das letzte Kind dann aus dem Haus ist, nicht? Wenn der Möbelwagen dann da um die Ecke biegt und das letzte Kind geht und dann guckst du den Menschen neben dir an und sagst, wir kennen uns aber, gell? Kinder waren immer die ganze Aufgabe des Lebens. Nee, die Kinder, die muss man auch einmal der Großmutter übergeben oder der Kühltruhe anvertrauen und so weiter. Nee? Dass man ein Eigenleben hat. Aber wir haben es gelernt. Wir spielen nicht Gott füreinander. Gott hat uns ein Joch auferlegt mit einem Karren, den wir zu ziehen haben. Und so zockeln wir da fröhlich unseren Weg da dahin mit der Aufgabe, die er uns gegeben hat. Gucken wir uns von Zeit zu Zeit an. Bist noch da? Ja. Kannst mich noch leiden? Ja, geht so. Ne? Aber Gott spielen füreinander kommt überhaupt nicht in die Tüte. Aber das ist die Gefahr der Seele, gell? Das bedürftige Organ. Und die entscheidende Sache ist natürlich, nur der, der sie schuf, ist auch ausreichend für ihre Erfüllung. Nur der, der sie schuf, kann die Seele stillen und erfüllen. Anderer Begriff, der unser Menschsein ganz bestimmt und ausmacht, und das fügt sich so als Puzzle jetzt ein bisschen zusammen, das ist das Wort Herz, Leb im Hebräischen, Griechisch ist Kardia, da wo die Kardiologie herkommt. Und das Herz ist das Zentrum der Person und da vor allem das Denken. Das wissen die meisten nicht, aber das 80% der Vorkommen von Herz in der Schrift, das hat mit Denken zu tun. Das hat nichts mit Herz und mit Herzinniglich oder mit Emotionen zu tun. Und wenn ich Gott lieben soll von ganzem Herzen, dann ist da nicht Intensität oder Innigkeit irgendwie gemeint, sondern es ist Ganzheit gemeint. Also Herz vor allem eine Instanz, wo die Gedanken zu Hause sind, wo gedacht wird und aus den Gedanken werden dann durch den Willen Entscheidungen. Jetzt muss man zunächst einmal sehr nüchtern feststellen, das Herz hat in der Bibel einerseits einen wenig schmeichelhaften Befund. In 1. Mose 6, die Verse 5 und 6 und 8, 21 wird gesagt, es ist böse von Jugend auf. Jeremia 17, Vers 9 hat das, trotzig und verzagt ist das Herz, arglistig und verdorben. In 1. Könige 11, bei Salomo, da sieht man, wie dann letzten Endes aus einem gespaltenen Herzen sogar ein geteiltes Reich wird. Und Markus 7 hat dann das drinnen, welche böse Dinge da alle aus dem Herzen kommen. Und auch Matthäus hat das, wes das Herz voll ist, das geht dann der Mund über. Aber, und das ist das Schöne, das Herz ist auch voller Verheißung. Im Psalm 51, Vers 12, da lesen wir, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist, beziehungsweise einen neuen Geist, gib mir beständig. Und das Wort für schaffe ist dieses Wort bara. Und das bara bezeugt ein Schaffen, etwas grundsätzlich Neues, das vorher nicht da gewesen ist. Ein Schaffen, das von Gott direkt ausgeht. Er schafft dieses neue Herz. Matthäus 22, 37 lesen wir, dass wir Gott lieben können von ganzem Herzen. Das würde nicht in der Bibel stehen, wenn das nicht auch möglich wäre. Selig die reinen Herzen sind, in Matthäus 5, die Vers 8, die selig die reinen Herzen sind, das ist keine Forderung, das ist eine Verheißung. Denn würde es darauf ankommen, selig zu werden, also erlöst zu werden, steht übrigens so nicht da, steht nicht Sozo, steht Makarios da. Wenn es darauf ankäme, dass der Mensch selig wird, der ein reines Herz hat, da können wir uns alle abmelden. Keiner hat dieses reine Herz, das da qualifizieren würde, sondern es geht um was ganz anderes. In Epheser 3, 17, da lesen wir, Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Christus selbst ist das neue Herz. Also ich brauche auch nicht herum zu betteln, Gott schenk mir ein neues Herz. In dem Moment, wo Christus eingezogen ist in meinem Leben, wo er Wohnung genommen hat in mir durch den Geist, da habe ich ein neues Herz, denn er ist dieses neue Herz. Hebräer 13, Vers 9 redet vom festen Herzen, das ist etwas, das durch die Gnade kommt. Epheser 3, 16 redet von gestärkten Herzen, dass der innere Mensch stark werde. Und Apostelgeschichte 4, 32, die erste Gemeinde, die waren ein Herz und eine Seele. Also das Herz hat einerseits einen problematischen Befund von der Schrift her, muss man vorsichtig sein, gleichzeitig ist es aber auch voller Verheißungen. Schauen wir noch einmal zum Fleisch. Das war ja auch eine dieser Komponenten. Und ich möchte es noch einmal zeigen. Das Fleisch ist grundsätzlich und bleibend in Opposition zum Heiligen Geist. In Galater 5, Vers 17 lesen wir, der Geist streitet wider das Fleisch. Das Fleisch bestärkt mich in meiner Opferrolle, lässt mich in Selbstmitleid versinken. Das Fleisch macht verzagt und entmutigt. Du bist so, du bleibst so, du bist ein hoffnungsloser Fall. Redet immer davon, du kannst es sowieso nicht. Ohnmacht wird beschämt, das Fleisch lähmt auch den Willen. Oder es benutzt meine Vergangenheit, meine Geschichte als Rechtfertigung für mein Verhalten jetzt. Ganze Ellbogenmentalität womöglich, die einer drauf hat. Oder Härte und Gier. Bin immer zu kurz gekommen, jetzt hole ich mir, was mir zusteht und so ein Mensch kann da den Hals nicht vollkriegen. Das ist das Fleisch, das sagt also, du bist immer zu kurz gekommen, du hast ein Recht, dir jetzt alles zu holen, was dir vorenthalten wurde. Das Fleisch raubt mir die Freiheit, indem es mir die Verantwortung abspricht. Du bist geschlagen worden, also schlägst du jetzt auch wieder, ne? Und es lehrt vor allem böse und zerstörerische Muster. Wir haben da ein paar Kataloge im Neuen Testament, die Werke des Fleisches in Galater 5, die Verse 19 bis 20 und dann haben wir schon gehabt, Markus 7, die Verse 20 bis 22. Und das sind nicht nur einzelne Taten, das ist diese Gesinnung, die zur Gewohnheit geworden ist. Das sind böse Muster geworden, in denen man lebt, vom Fleisch. Und es ist natürlich hochgradig notorisch und narzisstisch. Das Fleisch wird immer auftrumpfen und sagen, meine Rechte, meine Ansichten, meine Ansprüche, ich bin die Mitte. Ich, meiner, mir, mich, das wird vom Fleisch gerne durchdekliniert, oder ich, mich, meiner, mir, Jesus segnet diese vier. Der Geist in uns, der macht uns zunächst einmal diese unverbrüchliche Zusage des Geliebtseins. Römer 5, Vers 5 hatten wir schon, dass mir gesagt wird, ganz schlicht, die Hoffnung lässt nicht zustanden werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und da ist jetzt weniger gemeint, dass wir durch den Geist die Fähigkeit zu lieben bekommen, sondern der Geist hat diesen Job 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche, 52 Wochen im Jahr und ich weiß nicht, wie lange du noch leben möchtest, aber immer bringt der Geist das an unsere Herzen durch, dass wir geliebt sind. Das ist seine wichtigste Aufgabe von Anfang an, uns diese Liebe Gottes bewusst zu machen. Und wir dürfen dann auch wissen, er macht uns auch klar, diese Liebe, die Gott zu uns hat, ist nicht abhängig von unserer Attraktivität, ist nicht abhängig von unserer Würdigkeit. Das ist überhaupt keine Liebe, die darauf angewiesen ist, dass Gott bei uns etwas vorfindet, das liebenswert ist, sondern er hat uns geliebt. Und da hat Paulus dann ein paar Begriffe auch in diesem Kapitel drin, als wir schwach gewesen sind, als wir Sünder waren, als wir Feinde waren, als wir gottlos waren, als nichts an uns dran war, das liebenswert war, da hat Gott uns geliebt. Mit allem, was wir sind, was wir mitbringen, brutto für netto. 1. Korinther 1, 18, habt ihr auch noch einen schönen Text. Und es geht natürlich weiter. Das, was ich bin, was ich da mitgebracht habe, meine Lebensgeschichte, auch meine Sündengeschichte, auch und gerade mit dieser meiner Geschichte, da bin ich Gott nicht peinlich, er schämt sich meiner nicht, er ist auch nie über mich enttäuscht. Er hat ohnedies immer alles über mich gewusst und sich trotzdem in Liebe mir zugewandt und sich auf mich eingelassen. Du kannst Gott nicht enttäuschen, du kannst ihn nicht erschüttern. Manche sagen, ja, durch unsere Sünde ist Gott erschüttert. Du, wenn Gott von unseren Sünden erschüttert wäre, dann wäre der Himmel eine einzige Erdbebenzone. Ja, er hat es immer gewusst, das hast du auch noch drauf. Aber ich liebe dich trotzdem. Und ich habe dich angenommen, als nichts Liebenswertes an dir gewesen ist. Diese Liebe, die hat dann viele Verheißungen im Blick auf Veränderung für uns. Der Geist spricht uns auch eine atemberaubende Berufung zu und er ist dann auch die Kraft zur Veränderung und er lehrt mich, dann Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Das macht alles der Geist und er lehrt dann gesunde und aufbauende Muster. Galater 5, 22, Frucht des Geistes oder was wir lesen in 1. Korinther 13, wenn die Liebe beschrieben wird. Das ist, was der Geist dann in uns wirkt. Und jetzt wird natürlich als nächstes sofort eine Frage spannend. Ich habe es übertitelt mit theologische Einordnung. Synergismus ist so ein Fachbegriff und das heißt mitwirken. Nun, es gibt von Seiten des Menschen sicher keine Mitwirkung am Heil. Aber die spannende Frage ist natürlich dann, wie steht es denn jetzt um unsere Verantwortung bei unserer Heiligung? Wie schaut es da aus? Anders gefragt, wofür brauchen wir den Heiligen Geist? Und was kann ein Mensch auch aus den Möglichkeiten der Seele auch so machen. Und ich sage mal dazu, zum Hausaufgaben machen brauchst du nicht unbedingt den Heiligen Geist, falls du Hausaufgaben noch hast. Und Geschwindigkeitsbeschränkung müssen Leute einhalten, auch wenn sie nicht wiedergeboren sind. Und es wird ja eingehalten, sonst wird es die ganze Zeit nur krachen. Also wofür braucht man den Heiligen Geist? Und was ist meine Verantwortung? Was wirkt der Geist? Und was haben wir zu tun? Und dann, wie gesagt, der andere Satz ist wichtig. Ich kann das Fleisch nicht loswerden. Aber meine Seele kann lernen, anderen geistlichen Mustern zu folgen. Das kann meine Seele lernen. Und jetzt wieder, was der Geist macht, er wirkt bei uns über Führung und Aufdeckung. Ich habe es gestern gesagt, wir müssen einmal grundsätzlich überführt werden und dann immer wieder. Er wirkt die Motivation zur Veränderung. So ein Mensch möchte anders werden. Und dazu schafft er einen befreiten Willen. Also wir haben keinen freien Willen, das wäre nochmal ein eigenes Thema, schafft man glaube ich nicht, aber er schafft vor allem einen befreiten Willen. Diese Anweisungen oder die Imperative im Neuen Testament, die setzen so einen befreiten Willen voraus. Aber wie gesagt, es gibt keine Anweisung und keine Aufforderung ohne Zusage. Und dann befähigt er meinen befreiten Willen zu einem veränderten Verhalten. Und als mein Beistand, als Parakletos, schenkt er dann auch die Kraft dazu. Also er ist mit allem da, will uns überführen, ist die Motivation zur Veränderung, schafft diesen befreiten Willen und befähigt mich zu einem veränderten Verhalten als mein Beistand. Und er wirkt mit mir zusammen. Ich zeige euch geschwind was. Wir kennen alle dieses interessante Wort, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. So ist die Luther-Übersetzung. Die Lesart, die kennen wir, die ist uns vertraut. Für dienen, nicht alle Dinge müssen zum Besten dienen, für dienen steht im Griechischen aber dieses Synergeo, also das Zusammenwirken. Da steht nicht Duleio, auch nicht Latreio, das ist mehr für Gottesdienst, Duleio ist für den Knecht. Es gibt dann Übersetzungen, die geben das schon etwas anders wieder, das Gott bei denen, die ihn lieben, in allen Dingen das Beste wirkt, aber kraftvoller und absolut koscher, korrekt, ich habe das gecheckt dann auch, in der englischen Bibel habe ich es gefunden, da so als Fußnote, viel besser ist, wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute oder Beste zu bewirken, zu schaffen und zustande zu bringen. Das ist eine schöne Übersetzung. Synergio heißt also immer das Zusammenwirken von Personen. Gott wirkt mit uns zusammen und das ist so dieses spannende Geheimnis. Synergio. Zusammenwirken. Und ihr kennt mich mittlerweile, ich bin ein ziemlich schlichtes Gemüt. Mir kann es nicht einfach genug sein. Und das Schöne, was man hier sehen kann, Segeln ist für mich so ein tolles Bild. Nicht? Das Meer oder der See, der ist vorgegeben. Dir ist ein Boot gegeben, das hast du auch empfangen. Der Wind ist da. Aber die Verantwortung, die du hast und die Möglichkeit, die du hast, ist Segel setzen. Das ist meine Verantwortung. Setzt sich keine Segel, dann dümpelt das irgendwie so vor sich hin, ein bisschen eine Strömung, die treibt es in irgendeine Richtung. Du musst das Meer nicht machen, du hast das Boot nicht gemacht, du musst auch nicht Wind machen. Wer selber Wind machen möchte, dem geht ganz schnell die Puste aus. Aber die Möglichkeit, die ich habe, mein Zusammenwirken, ist eben, dass ich die Segel setze und auch das Steuer ergreife. Oder wenn du so willst, hier dieser schöne, fröhliche Vogel, der da von der Thermik getragen wird. Die Fähigkeit und die Verantwortung ist Flügel ausbreiten. Aber den Auftrieb, die Luft, die Thermik, die hat dieses Tier nicht gemacht. Das, was ihn trägt, ist nicht von ihm, sondern das kommt aus seiner Umgebung. Oder Brot essen, nicht? Ist auch so ein nettes kleines Bild. Brot ist dir zur Verfügung gestellt, aber dann musst du halt das Ding nehmen und auch da dran essen. Du kannst nicht sagen, ich warte darauf, bis es mich brotet. Nee, da ist das Teil und jetzt lang zu und beiß ab. So, das sind so einfache Bilder, die ein bisschen dieses Zusammenwirken ansprechen. Nicht der Geist alleine macht alles. Er hat uns einen befreiten Willen gegeben und aus diesem befreiten Willen können wir jetzt auf ihn zugreifen, aus diesem befreiten Willen können wir verantwortlich mit allem umgehen, was er uns anbietet und da reicht. Und wie gesagt, der Geist leitet dann auch meinen Verstand, zeigt mir, wie gesunde Muster aussehen, was ein gutes Verhalten wäre, zeigt mir das am Vorbild Jesu, eine der schönsten Möglichkeiten, wenn man herausfinden möchte, was soll denn aus mir werden, was macht denn der Geist aus mir, das ist, dass er mich dazu führt und mich anleitet, Jesus zu betrachten, wie er gelebt hat, wie er Menschen begegnet ist, wie er umgegangen ist mit den Leuten, was sein Umgang mit Armen und mit Notleidenden gewesen ist oder mit schwierigen Menschen und so weiter. Das heißt, die Betrachtung Jesu, und es gibt ein schönes Buch, Dein Wort wird mich verwandeln, und das ist genau das, dass wenn ich Jesus betrachte, dann wächst da etwas bei mir, das mich verwandelt in sein Bild. Schauen wir weiter. Noch eine Sache, die wichtig ist, dass wir lernen jetzt, wenn der Geist da ist, dann wird auch diese meine Seele gesund. Und ich habe hier Römer 8, 28, 29 noch einmal zitiert. Und wir wissen aber, dass die, die Gott lieben, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, das Beste gewirkt wird. Und dann geht es weiter in dem Text, denn die er ausersehen hat, die hat auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Und dass dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist die Berufung, die wir haben. Er hat uns ausersehen, und das heißt nichts anderes, er hat uns dazu bestimmt, er hat uns gekannt und obwohl er uns gekannt hat, weiß, worauf er sich einlässt, wenn er mit uns zusammenlebt, obwohl er das von vornherein weiß, was wir sind, hat er uns zugleich vorherbestimmt, dass wir gleich sein sollten dem Bild des Sohnes. Und wenn ich das ein bisschen weiter verfolgen würde, dann würde ich sagen, der Weg schaut so aus. Wir haben ja ein bisschen was über Lebensgeschichte schon angedeutet, was ich so mitgebracht habe, was mein Erbe ist, was da in meinem Leben auch gelaufen ist, was oft Verhängnis war und was alles Mögliche gewesen ist. Ein Weg, wie mit Christus die Seele gesund wird, das fängt daran an, damit an, dass ich mich mit meiner Vergangenheit versöhne. Ich kann diese Vergangenheit nicht verändern. Ich kann mich mit meiner Geschichte, wie sie nun einmal geschehen ist, nur versöhnen. Und ich sollte sie nicht Gott zum Vorwurf machen, warum hast du das zugelassen, warum hatte ich solche Eltern. Nein, ich kann mich nur dafür versöhnen damit und wissen, das bin ich, das gehört zu mir, Gott macht es mir nicht zum Vorwurf. Und dann muss ich auch wissen, meine Vergangenheit ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. keine Rechtfertigung. Meine Vergangenheit liefert die Erklärung vielleicht für manche Nöte. Oh ja, bin immer angeschrien worden und jetzt neige ich dazu, selber zurückzubrüllen oder werde gedückt und depressiv und, und. Aber es ist nur eine Erklärung für meine Not, keine Rechtfertigung für mein Verhalten. Das heißt, nicht in der Rückwendung leben, nicht ständig auf das schauen, was da war und was mir da angetan wurde. In der Rückwendung liegt keine Kraft zur Veränderung. Also auf, nach vorn. Es bedeutet auch, das Drehbuch meines Lebens kann noch einmal neu geschrieben werden. Und diesmal ist Gott der Verfasser des Skripts. Und dann kann ich etwas erfassen, das auf jeden Fall für mein Leben gilt. Nämlich, du bist nicht nur das Ergebnis deiner Vergangenheit. Du bist auch das Ergebnis deiner Zukunft. Du bist nicht nur das, was andere aus dir gemacht haben, sondern das, was Gott in dir sieht und noch aus dir machen wird. Du bist nicht Knecht deiner Geschichte, sondern Kind Gottes. Du bist nicht der Sklave deines Erbes, sondern ein Sohn der Verheißung. Und nicht, wo du herkommst, sondern wo er mit dir hingeht. Und nicht, was du hinter dir hast, sondern das, was er mit dir vorhat, das zählt. Und nicht, was dich ausmacht, lebensgeschichtlich, sondern was er aus dir macht. Das ist die Verheißung, die über einem Leben stehen darf. Egal, wo ich herkomme, und ich kann es aus meiner Lebensgeschichte, ich könnte es ohne weiteres erzählen und aufrollen, aber es ist für mich die wichtige Sache gewesen, dass sich Gott niemals damit aufgehalten hat, dass ich ständig in der Rückwendung lebe. Die Frage war ganz schlicht, gehst du mit mir? Darf ich dir alles sein? Gehst du mit mir nach vorne? Ich hatte einen Vater, der war Alkoholiker, Kriegsheimkehrer, hat wie viele Männer aus dem Krieg das nicht gepackt, was sie an der Front erlebt haben und ist halt ein Alkoholiker gewesen. Und dieser Vater, der war große Teile abwesend, wenn er da war, war er oft angetrunken und konnte sehr hart sein, konnte auch sehr strafend sein, konnte sehr heftig in meinem Leben herumtrampeln. Und eine Sache ist mir bis heute geläufig, ich meine, ich bin versöhnt damit. Ist ja ganz klar, ich leiste mir nicht den Luxus, nachtragend zu sein, ich habe keinen Vogel. Also wer nachträgt, ist ja selbst der Belastete. Aber da ist er mal nach Hause gekommen und ich hatte da meine Spielsachen im Zimmer liegen lassen. 11 Quadratmeter, nicht üppig. Und wir hatten damals so ein kleines Holzkistchen da, wo so Quargel drinnen war. Diese, wer aus meiner Gewichtsklasse altersmäßig ist, so, da war so Käse gestapelt und so ein Kästchen hatte ich mir aufgehoben und da hatte ich dann angefangen aus Kaffeebäckchen, das gab es damals auch schon, so Möbel mir zusammen, Plastikmöbel und Figürchen und so weiter. Und da habe ich gespielt damit. Und wer sich mit Entwicklungspsychologie ein bisschen auskennt, der weiß natürlich, im Spiel entwirft ein Kind seine Zukunft. Im Spiel nimmt ein Kind oft Träumen seine Zukunft vorweg. Und das hatte ich da liegen lassen, was ich mir da eingerichtet hatte. Mein Vater kam betrunken nach Hause, stolpert über das Teil, flucht und tritt und trampelt damit herum. Haut dann noch das alte Holzspaltmesser da rein und so. Ne? Und aus dieser Sache weiß ich ganz genau, da habe ich dann mir auch sowas eingehandelt gehabt und das hat sich auch in meinem Leben lange Zeit so gehalten, so eine Misserfolgsneurose. Misserfolgsneurose heißt, irgendjemand kommt und macht's wieder kaputt, dir gelingt nichts und egal, was du anfängst, irgendwer trampelt da drin rum. Traumzerstörer nennt man das auch. Und dann bin ich Christ geworden und ich hatte das Vorrecht, sehr früh diese Sätze, die ich da hier aufgeschrieben habe, so sinngemäß, sehr früh zu lernen, dass ich nicht das Kind meiner Vergangenheit sein muss. Ich muss nicht das sein, was andere bei mir angerichtet haben. Ich muss nicht sein, was andere bei mir angestellt haben. Sondern Jesus hat gesagt, dass jetzt können wir natürlich, wählen wir zwei, nicht? Willst du dich weiter nächsten 30 Jahre ins Kissen schluchzen oder traust du mir zu, dass ich in deinem Leben etwas schaffe, gestalte, mache und dass Dinge eben auch gelingen? Und ich habe gesagt, ja Chef, wenn du meinst, ich nehme dir das ab. Das ist mein Leben. Du bist mein Leben. Und nicht die Leute, die in meinem Leben irgendwas angerichtet haben, die schuldig geworden sind oder mir was schuldig geblieben sind. Du bist mein Leben. Und so mache ich diese schöne, interessante Erfahrung. Gelegentlich klickt das so bei mir ein als erster Reflex, ach, das wird eh nichts. Es geht sicher in die Hosen. Bis Jesus kommt, haben wir aber schon geklärt, ne? Okay. Danke. Und dann geht's auf nach vorne. Und wie gesagt, nicht wo ich herkomme, sondern wo er mit mir hingeht, ist entscheidend. Und was ich mit ihm vorhabe und in ihm vor mir habe, ist wichtiger als alles, was hinter mir liegt. Und über meinem Leben darf das auch stehen, diese unglaubliche Zusage, du bist mir wichtig. Ich habe dich nie übersehen. Ich habe dich nie aus den Augen verloren. Mir bist du auch nicht lästig. Du bist bei mir immer herzlich willkommen. Und egal, womit du kommst, ich habe für dich immer ein offenes Ohr. Und ich wende mich auch nicht erschrocken oder schaudernd ab von dir, wenn ich ganz dunkle Seiten, und die habe ich ja auch, entdecke. Nein, du bist mir unbedingt wichtig. Klammer auf übrigens, das sind Dinge, die sollten in der Verkündigung immer wieder angesprochen werden. Nein, wir müssen den Leuten nicht unbedingt dauernd ihre Schlechtigkeit unter die Nase reiben, sondern wir müssen ihnen auch sagen, dass Gott für sie ist und dass nichts sie scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, und dass Gott sich um ihr Leben kümmert und dass er dieses Leben entfalten und entwickeln wird. Also du bist mir wichtig, sagt Gott. Und dann kommt ein wichtiger Schritt auch in so einem Prozess, wo mich der Christus durch den Geist gesund macht, dass ich lerne, Geist, Seele und Geist entkoppeln. Und was meine ich damit? Mir ist nichts Klügeres eingefallen. Gemeint ist damit ganz schlicht, in meiner Seele ist nicht die Wahrheit über Gott. Das Bild, das meine Seele von Gott hat, ist niemals das Bild des wahren Gottes. Ich darf zum Beispiel niemals von meinem Vaterbild her auf Gott als Vater schließen. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich das Problem gehabt, also Gott ist wie mein Vater, säuft er auch oder verlässt er die Familie, rennt er weg und kümmert sich nicht um uns, schlägt er, straft er, ist er unnachsichtig. Wenn man vom Vaterbild aufs Gottesbild schließt, dann ist man wirklich verratzt, würde ich mal so sagen. Ich darf auch nicht aus Ereignissen und Widerfahrnissen in dieser Welt, in diesem Leben auf den Charakter Gottes schließen. Was läuft in dieser Welt? Das sagt etwas über die Gefallenheit der Welt, die Bosheit von Menschen. Aber es sagt nichts über Gott. Gell, und helfen kann nur der wahre Gott. Nicht der Gedachte, auch nicht der gefühlte Gott. Gell, wenn man von einer schwierigen Lebensgeschichte her bei Gott einen miesen Charakter dann vermutet, wenn man das auf ihn überträgt, dann gute Nacht. Dafür ist was anderes wichtig. Aus dem Wort noch einmal hören, was für Gedanken er über mich hat. Und der Ratschluss Gottes über mich ist, er will mich in das Bild seines Sohnes formen. Oder wie das der Galaterbrief sagt im Kapitel 4, Vers 19, er möchte, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Und da geht es nicht darum, ob man das fühlt oder spürt, es geht einfach darum, dass es stimmt. Und dann darf man Geist und Seele wieder zusammenbringen. Und das Interessante, was man auch aufpassen muss, der Heilige Geist zaubert dabei nichts weg. Der Heilige Geist ist kein Magier. Er zaubert nichts weg, sondern er bearbeitet zusammen mit uns, nicht? Die Gott lieben, da wird Gott mit denen zusammenwirken. Er arbeitet da mit uns zusammen. Muster, die sich verändern können. Und natürlich Geduld, Geduld, Geduld. Mit Christus herausfinden, wie neue Muster aussehen könnten. Es gibt viele gute Literatur, lies was Gescheites. Die neuen Muster lernen und trainieren. Instant, wie gesagt, geht gar nichts. Jesus als Erlöser, ja, aber nicht als Zauberer. Was wir sind, sind wir in einem langen Prozess geworden. Und das dauert womöglich genauso lange, bis wir unter dem Zuspruch Gottes widerrufen können, welche Lügen über uns wir bis jetzt geglaubt haben. Und es dauert, bis alte Muster verlernt und neue gelernt werden. Aber da wirkt der Geist mit unserer Seele zusammen. Zeigt mir, was richtig ist und was gut wäre. Ist die Kraft in mir zur Veränderung? Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern, sagt der Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 13. Mal. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern. Und die meisten bleiben bei dem Vers hängen und zittern. Nein, es geht weiter. Er ist, der beides schafft, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Das schafft er. Ich nehme ein Beispiel aus der Frucht des Geistes, Sanftmut. Ja? Das ist also ein Wort gegen Großspurigkeit und Härte. Und ich stelle bei mir Härte fest oder auch Gleichgültigkeit. Oder es wird mir signalisiert, dass ich heftig, hart und herzlos bin. Und dann die Frage, ja, wo kommt denn das eigentlich her? Oder welche Lebenslüge liegt dem denn zugrunde? Und ich habe das bei jemandem erlebt, der ein Team gewesen und das war schon heftig, wie diese Person über andere drüber gefahren ist. Grob. Und irgendwann hat es mir gereicht und hat mir gesagt, ganz freundlich, du sag einmal, fällt dir das nicht auf oder wie verletzend das auch ist. Und ja, eh, schon. Ja, und wo meinst du, wie das herkommt? Ja, ich war das Jüngste von mehreren Geschwistern. Die anderen Plätze waren schon besetzt. Ich bin immer so zur Seite geschoben worden. Und wenn ich mich nicht kraftvoll durchgesetzt habe, bin ich auf der Strecke geblieben. Und das wird zu seiner Lebenslüge. Nicht, ich muss heftig und hart und grob sein, damit ich gehört werde, wahrgenommen werde, damit ich nicht da an den Rand gedrängt werde. Ich muss das so sein. Und das ist eine Lüge. Und es heißt dann, es geht entscheidend auch darum, dass ich so von einer Lebenslüge zurücktrete. Denn ich kann mich trotzdem in einem Leben gut artikulieren und ich muss nicht heftig und bösartig sein oder grob oder verletzend. Ich kann Sanftmut lernen. Und Sanftmut, das ist jetzt nicht Waschlappigkeit, sondern ich entdecke mit Christus halt gemeinsam, was Sanftmut ist. Und Sanftmut, das ist eine Stärke zum Beispiel, die sich beugen kann. Ja, das ist ein sanfter Heini, wie manche immer sagen. Es gibt ja Leute, die haben so einen Händedruck wie eine warme Banane, so ein sanfter Heini, die haben kein Rückgrat und wenn es einen Schlag ins Kreuz gibt, dann hängt dir das als Überzieher unten runter. Ne? Nein, nein, eine Stärke, die sich beugen kann, das kann ich von Jesus lernen. Belehrbarkeit, Berührbarkeit und dass ich im anderen auch eine Kostbarkeit sehe, jemand, für den Jesus auch gestorben ist, jemand, den Jesus genauso liebt, einen anderen jemanden sehen, den Christus umkleidet hat. Der andere ist ein Wert in den Augen Gottes und ich kann doch mit Leuten nicht so umgehen, dass ich da reinbrettere wie ein Blöder. Aber das kann ich mit Jesus lernen. Christus in mir ist sanftmütig. Ja, ich schneide euch da fröhlich die Fäden ab. Im Kolosserbrief hast du diese schöne Sache drinnen, dass gesagt wird, in ihm, Christus, wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil. Und zwar nicht zwei Teile von 10, sondern 10 von 10. Jesus ist gekommen mit seiner ganzen Fülle. Mit all seinem Reichtum, mit all seiner Gutheit, mit seiner Schönheit, mit seinen edlen Eigenschaften, mit seiner Art zu lieben, mit Barmherzigkeit. Er ist mit allem eingezogen bei dir und bei mir und es ist alles da. Du brauchst nur zuzugreifen. Und du brauchst dir keine Sachen überlegen. Es gibt keine, oder sagen wir es mal so, es gibt keine Veranlassung mehr, wenn Christus in dir ist, dass du als Zwiderwurzen bist. Versteht ihr das Wort? Ja, Ungustel. Kennt ihr das? Ist euch komplett fremd in Sachsen. Okay, ich verstehe schon. Ne? Wir müssen aufhören, dieses ewige geistliche Tiefstapeln. Ja, ich bin halt so und ich kann nicht anders, ich kann aus meiner Haut nicht raus. Es ist alles Mumpitz. Jesus ist gekommen, hat alles mitgebracht und wenn er alles mitgebracht hat, dann hat er es mitgebracht, damit wir es ausgeben können und damit wir es ausleben, was er da mitgebracht hat. Sanftmut. Er ist sanftmütig. Er ist Friedensstifter. Er ist jemand, der auch Leid ertragen kann. Und er ist barmherzig. You name it. Du kannst alles jetzt durchdeklinieren. Wir haben in Christus so viel, dass wir einfach nur zugreifen brauchen. Du musst es nicht herstellen. Du musst es nicht aus dir herauswürgen, sondern du musst nur ausleben, was er in dir an Leben ist. Und das ist möglich. Und das macht und schafft der Heilige Geist dann in uns. Und dann lerne ich an konkreten Situationen sanftmütiges Verhalten. Befreiter Wille aus der Kraft Jesu vermag das. Und ich kann auch mit Leuten noch einen Bund schließen und sage, mach mich darauf aufmerksam, wenn ich wieder mal hart und grauslich gewesen bin. Sag mir es. Aber die entscheidende Sache ist wirklich, die Fülle der Gottheit ist da, leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil. Wir sind überhaupt nicht arm, sondern wir sind unermesslich reich. Und wir brauchen nur lernen, dass das, was Christus in uns ist, durch uns dann an die Welt weitergereicht wird. Hier lasse ich es mal, wir falten die Hände. Jesus Christus, wir haben diese unglaublich gute Nachricht. Du bist da, durch deinen Geist gegenwärtig. Und weil du gekommen bist, hast du eine ganze Menge mitgebracht. Und so sind wir nicht arm und bedürftig, sondern unermesslich reich. Und deine Gegenwart in uns, die kann mit unserer Lebensgeschichte fertig werden. Die kann auch verhindern, dass das Fleisch diese Geschichte für Ausreden missbraucht. Und vor allem, wir dürfen in dir das sein, was du in uns siehst, nicht was andere aus uns gemacht haben. Nicht, wo wir herkommen, ist wichtig, sondern wo du mit uns hingehst und unterwegs bist. Und das ist die gute Nachricht. Und dazu ist alles geschenkt und gegeben. Wir brauchen es nur ausgeben, denn es ist alles da. Und dafür danke ich dir. Amen.